Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Claudia.
Guten Morgen, liebe Anke. Es ist früher Morgen, deswegen bin ich noch ein bisschen, noch nicht so ganz wach,
glaube ich. Es ist sehr früh am Morgen. Ja. Ich spoiler mal, es ist kurz nach 5:30 an einem Montagmorgen.
Ja.
Und wir machen das, weil wir euch so lieben.
Ganz genau, nur deswegen. Und ihr wisst ja gar nicht, wie sehr.
Sonst würden wir nicht so früh aufstehen an einem Montagmorgen. Und ihr hört der Claudia an, die hört sich auch noch ziemlich verschlafen an. Oder hast du gesoffen, Claudia?
Nee, habe ich nicht. Vielleicht zu viel Tee. Ich huste und bin tatsächlich gerade vom Wecker geweckt, vom Wecker aus dem Schlaf gerissen, damit wir hier den Podcast machen können, weil ich schon wieder unterwegs bin von Bayern nach, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin. Ist auch egal.
Auf jeden Fall. Also Achtung, bis in Deutschland.
Ja, in Deutschland.
Wir grenzen es ein bisschen ein. Bist du im Norden? Im Süden bist du nicht, das wüsste ich. Im Norden bist du. Bist du Nordosten?
Ja, ich bin im Nordosten Deutschland. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wie das Bundesland heißt, weil ich habe gesehen, dass wir ein Schild überfahren haben, kurz bevor wir hier waren. Und das war eine Landesgrenze, Bundeslandgrenze. Ihr merkt, es ist einfach noch früh am Morgen. Ist ja auch egal. Ich muss auch gar nicht wissen, wo ich bin. Ich bin mit einer Freundin sehr abgelegen. Also wenn ich letzte Woche Bayern als abgelegen empfunden habe, entschuldigt bitte, liebe Großstädtler, das hier toppt nochmal alles.
Nee, du hast ja nicht Bayern als abgelegen empfunden, du warst ja, um dich zu zitieren, in einem Kaff.
Genau, und wenn ich dieses Kaff als Kaff bezeichnet habe, möchte ich mich an dieser Stelle einmal kurz entschuldigen. Hm. Es gibt noch
Käfferer. Was machst du denn da im Käfferer Kaff?
Wir stecken unsere Köpfe zusammen, um gemeinsam was zu schreiben. Du weißt ja, ich habe gerne Begleitung beim Schreiben. Und bin dann jetzt mit jemandem, was ich dann in ein paar Wochen sagen werde, mit wem, unterwegs. Und wir überlegen uns, ob wir ein Buch schreiben. Also wir gucken nach Inhalt, was und wie, weil wir ja auch der Meinung sind, dass wir sehr spannende gemeinsame Themen haben und uns wunderbar auf diesem Themengebiet, also es geht natürlich um Kinder, es geht um frühe Kindheit, klar, auf diesem Themengebiet ergänzen. Ja, ganz gut ergänzen. Und da gucken wir jetzt hier, weil sie sagte, lass uns da und da hinfahren. Das ist sehr abgelegen. Ja, das stimmt. Es ist sehr reduziert. Auch das stimmt. Sehr reduziert. Aber es ist toll. Also keine Frage, es ist wirklich toll. Weil sie sagte, dann können wir uns aufs Wesentliche konzentrieren. Ja. Ich hatte ja alternativ vorgeschlagen, wir könnten auch nach Kroatien und uns da hinsetzen und aufs Meer schauen. Mhm. Aber da sagt sie, nee, da sind die Ablenkungen zu groß. Da werden wir ständig bestimmt von Nachbarn oder Freunden, die sehen, dass ich da bin, abgelenkt. Sagt sie, für diese konspirative Sitzung wäre dieser Ort hier perfekt. Und ich kann es nicht anders sagen, hier gibt es keine Ablenkung.
Das ist doch auch schön, oder? Ich weiß natürlich jetzt schon ein bisschen, um was es geht, was ich natürlich hier nicht sagen werde. Mhm. Aber ich bin dafür, dass dieses Buch erscheint, weil ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Ganz, 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 ganz wichtig. Und dafür kann man auch mal im Käffer am käffesten leben. Du musst ja da nicht für ewig. Ja, ich versuche gerade, Kaff zu steigern.
Ja. Hört sich gut an. Käffer am käffesten, das könnte tatsächlich ein Ort sein. Aber es ist hier, es ist echt, meine Herren, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich überhaupt Wasser haben werde hier, wo ich bin.
Aber du hast Wasser. Ich habe gestern eine kleine Führung gehabt von dir.
Eine Tour.
Ja, ich finde, es ist wunderbar. Da kann man sich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren. Und ja, da kann man gut arbeiten.
Es sind viele Bäume um mich rum, also du würdest es sehr mögen.
Ja, ich liebe das.
Ja, es ist sehr, sehr ruhig. Ich sehe das hier an meinem Ausschlag vom Podcast. Wir haben ja so ein Programm, womit wir den Podcast aufnehmen. Und wenn wir nichts sagen, dann ist die Aufnahmespur, wenn ich in Düsseldorf bin, immer ein klein wenig grisselig, weil es immer Hintergrundgeräusche gibt. Irgendetwas summt, surrt, ist scheinbar laut. Hier ist gar nichts. Meine Linie ist kerzengerade.
Das ist gut fürs Schneiden, aber bei mir ist es ein bisschen grisselig, weil ich nebenbei ja ein bisschen mal.
Ja, aber das höre ich gar nicht. Vielleicht kann ich das sogar drin lassen.
Okay. Was haben wir denn zu erzählen heute? Wir haben eine schöne Nachricht, würde ich sagen. Sollen wir die gleich mal erzählen? Ich habe sie dir auf Band gesprochen.
Ich habe sie gar nicht abgehört.
Du hast sie gar nicht abgehört.
Oder?
Das wäre aber schade, weil ich weiß, dass es dich freut.
Dann erzähl mal.
Ja, deine Werbeaktion von wegen so, schreibt unter unseren Podcast und liked unseren Podcast und sagt uns, wie toll ihr unseren Podcast findet, scheint zu wirken. Und jetzt haben uns zwei oder drei Menschen geschrieben und so herzanrührend geschrieben, dass ich mir dachte, komm, wir machen weiter. Wir machen noch ein Jahr. Also im Mai noch ein Jahr. Ich verlängere um ein weiteres Jahr. Also ab Mai noch ein Jahr. Also Mai 27.
Sehr schön. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Ich weiß ja auch, von einer weiß ich, dass sie drunter kommentiert hat. Und ja, wunderbar. Freue ich mich sehr und vielen Dank dafür. Wir machen weiter. Jetzt müssen uns nur noch einfallen, worüber wir sprechen.
Ja. Heute meinst du? Mhm. Also mich beschäftigen so ein paar Dinge gerade. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Mich beschäftigt das, da haben wir auch gerade schon mal ganz kurz drüber gesprochen, mich beschäftigt das sehr, dass Kinder, wieder mal unser Kinderthema, in meinen Augen viel zu selten an erster Stelle stehen. Und zwar nicht an erster Stelle stehen im Sinne von, ich huldige meinem Kind und erzähle ihm von morgens bis abends, wie toll es ist, das meine ich nicht.
Ja.
Sondern an erster Stelle stehen, wenn es um Entscheidungen geht, wenn es um Prioritätensetzungen im Leben geht. Und ich versuche mich da einigermaßen zurückzuhalten, aber manchmal gelingt es mir wenig. Und wenn ich dann auch jüngst, ich habe gerade eine Erfahrung gemacht wieder, wo da ist, also sorry, aber es ist irgendwie alles wichtiger und das Kind muss sich da irgendwie einpassen. Und jetzt geht es nicht darum, dass Kinder sich nicht auch einpassen sollen, ja, natürlich. Also ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, du weißt, was ich meine.
Ja.
Es geht darum, dass Kinder in ein Leben integriert werden können, sollen, müssen und dass es auch natürlich irgendwie alles laufen muss mit Geld verdienen, ist mir alles klar. Nur manchmal denke ich mir, das schwächste Glied in der Kette sind halt die Kinder und die müssen irgendwie durch alles durch. Muss durch. Und weißt du, wir reden so viel von Bedürfnisorientierung, erklären uns den Mund noch fusselig, was der Unterschied ist zu Wunscherfüllung. Wir reden von Winterhoff, der jetzt gerade 9 Monate auf Bewährung hat er gekriegt.
Oh.
Und ich denke mir die ganze Zeit, also weißt du, solange es da draußen noch so viele Winterhoffs gibt, da haben wir jetzt einen Schuldigen, aber es gibt unfassbar viele Winterhoffs, die Kinder einfach in ein System pressen. Die müssen da durch, die müssen sich anpassen, die müssen so sein, die müssen in dem Alter das können, dann müssen sie das können. Individuell, jeder will Persönlichkeit, jeder will Individualität, letztendlich werden sie aber vollkommen gleichgeschaltet.
Ich glaube, diese Persönlichkeit und Individualität, auch sogenannte Autonomie, die ein Kind ja dann aus Sicht der Erwachsenen irgendwie erlangt, verwechseln viele damit, dass ein Kind Dinge dann alleine macht und quasi den Erwachsenen nicht mehr braucht. Aber wir müssen ja verstehen, dass Kinder für ihre Entwicklung gewisse Voraussetzungen brauchen. Und damit meine ich nicht viel Konsum oder viel Luxus oder viel drumherum oder viel, ich erfülle dir jeden Wunsch, sondern das Gefühl, ich bin wichtig innerhalb einer Gemeinschaft. Und es geht darum, dass mein Wohl wichtig ist. Und ich glaube, wir sind tatsächlich an einem wirklich krassen Wendepunkt überhaupt in der Geschichte. Ich glaube, noch nie war ein Kind vom Kopf her, also ich glaube, wenn wir so im Denken sind, so viel wert wie heute. Aber nichtsdestotrotz sind wir auch so, so weit weg von wirklich dem gefühlsmäßig, was Kinder brauchen. Ich meine, wenn wir in die Geschichte gucken, wissen wir ja, dass Kinder, es ist noch gar nicht so wahnsinnig viele Jahrhunderte her, dass Kinder einfach zum Inventar gehörten. Also die waren eine Sache, ein Objekt, dessen man sich auch entledigen konnte. Und sowas wie Kinderrechte und so, das ist ja alles noch ein sehr junges Thema. Aber wir verkopfen das alles so. Kinder brauchen gewisse Strukturen und ein gewisses Gefühl des Gegenübers zum Kind, damit es überhaupt reifen kann und diese Dinge ausbilden kann in sich. Das ist mir nochmal so klar geworden, weil ich natürlich auch im Moment sehr viel lese und recherchiere und gucke. Und wir immer viel erwarten, kognitiv erwarten vom Kind, auch diese Erklärungen, erklären, erklären, erklären. Also ein wirklich gut gemeinter Blick, der wirklich tief geht, ist für ein Kind ja gar nicht zu ersetzen mit Worten. Und einen leitenden Erwachsenen, also einen Erwachsenen, der weiß, was er will und das Kind dadurch begleitet und die Führung übernimmt. Nur indem ich Kinder irgendwo, die Kinder brauchen ja eine innere Stabilität. Und diese innere Stabilität ist nun mal nicht verhandelbar. Und die kann ich ja auch nicht outsourcen, die kann ich ja nicht heute Person A übergeben, morgen Person B.
Ich kann die vor allem nicht erklären. Und wenn wir, ich dieses Erlebnis, das ich jüngst hatte, war mit einem ganz jungen Kind. Also das Kind ist jetzt ein knappes Jahr alt. Und da brauche ich noch gar nicht groß was erklären. Da läuft alles rein über Resonanz, rein über Gefühl. Und ich merke einfach, dass bei den Erwachsenen, gar nicht mal nur bei den Eltern, sondern wirklich bei den Erwachsenen rund um dieses Kind, das Kind wird jetzt schon kritisiert, weil es, Achtung, zu dick ist. Ein vollgestilltes Kind. Mhm. Weil es irgendwie was nicht kann, was das befreundete Kind oder die befreundete Familie, die haben ein Kind in einem ähnlichen Alter, schon kann. Es wird jetzt verglichen, es wird jetzt schon verbal beschämt und natürlich in dem Moment auch emotional beschämt. Und das kommt an, da bin ich mir ganz sicher.
Auf jeden Fall.
Ja, und wir haben, du sagtest gerade, Kinder sind so wahnsinnig wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube das ja nicht. Ich glaube einfach, dass es sich total schick anhört, wenn wir sagen, Kinder sind wichtig, wir müssen das tun und das tun und das tun.
Was tun wir denn letztlich? Vom Kopf her sind sie wichtig.
Vom Kopf her, ich sehe das nicht. Ja, ja. Ich sehe im Leben nicht, die Kinder werden zugemüllt mit Dingen. Dieses Kind hat jetzt schon, also dieses eine Kind, das ich, von dem ich jetzt rede, hat jetzt schon mehr Spielsachen, als ein ganzer Kindergarten bräuchte. Mhm. Die Eltern bieten alles. Weißt du, von keine Ahnung, wie viel Tragehilfen und Kinderwagen hier und alles Mögliche sind, nur vom Feinsten in dieses Kind, es sind schon Tausende investiert und ich denke mir nur, das ist ein total armes Kind. Das wird rumgereicht wie ein Wanderpokal. Wer halt gerade Zeit hat, passt aufs Kind auf. Und jetzt sage ich was, das ist ganz unpopulär. Es geht im Prinzip nur darum, wie sie Erwachsenen sich möglichst viel schonen. Und jetzt sage ich was, jetzt mache ich mir gar keine Freunde mehr, aber auch schon gut. Wir sind ja befreundet, ich habe eine Freundin. Also dich habe ich auf jeden Fall, ich habe nur ein paar andere. Ich glaube, wir haben das Problem, dass Erwachsene, nicht nur Eltern, insgesamt Erwachsene, nicht mehr bereit sind, auf Achtung, auf Dinge zu verzichten. Diese Idee von wegen, ich kann alles haben und zwar zu jeder Zeit und alles muss möglichst problemlos laufen und ich bin schon gefrustet, wenn ich mal einen schweren Tag habe. Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ja. Da dürfen wir mal drüber reden.
Ich bin ja gerade sehr reduziert hier, ne? Und ich merke, also wirklich mit allem, es ist alles total reduziert. Und wir haben gestern Abend noch zusammen gesessen hier und was gegessen. Und dann haben wir auch so über Lebensmittel gesprochen und wie halt, also das von meiner Freundin, eine Bekannte, die rettet zu Lebensmittel.
Ne, ja, so. Habe ich auch mal gesehen. Da gibt es so Boxen, die man bestellen kann. Hatte ich auch mal.
Ja, gar nicht so, sondern die geht halt so zu den Supermärkten und hat mit ein paar Supermärkten den Deal, dass sie Lebensmittel bekommt. Und dann macht ihr das so, dass sie diese Lebensmittel halt rettet und dann hat die sie bei sich auf der Terrasse im Garten und dann hat die so eine kleine WhatsApp-Gruppe und dann schreibt die dann rein, dass die im Garten bei sich wieder Sachen hat. Und dann kommen Leute und das sind Menschen, die, also da geht es nicht ums Geld, da geht es um die Einstellung und auch um Ressourcenschonung
aber
und so.
Aber genau das ist der Punkt, Claudia.
Und es dann, geht ja, aber schau mal. Ja, ja und das, wir haben gestern Abend ganz viel, auch davon, weil sie hatte dann Sachen mitgenommen und wir haben was gemeinsam gekocht. Und dann sagt sie, guck mal, das habe ich gestern noch bei meiner Bekannten, das sind gerettete Lebensmittel, habe ich mir das nochmal erklären lassen. Und ich habe vor einiger Zeit mal einen Bericht gesehen über einen jungen Mann, der mittlerweile auch, glaube ich, zwei Kinder hat. Und als er das eine Kind hat, wurde eine Reportage gemacht und das Kind war 4-5 Jahre alt und er sagt, ich habe noch nicht einen Cent für dieses Kind ausgegeben, weil der ist dann halt so rumgeradelt und hat wirklich geguckt, in welchen Bio-Supermärkten oder in Bioläden er halt Lebensmittel retten kann, wirklich verpackt, verschweißt, ganz, ganz, ganz richtig gute, die haben gelebt bei einer Familie, die ein großes Grundstück hatten, und haben sich um die Gartenversorgung und alles gekümmert. Dafür durften sie aber in so einer kleinen Wohnung wohnen. Und die haben halt ihr Leben so gestaltet und haben halt geguckt, wie lange geht sowas. Und das funktioniert halt in einem Land wie Deutschland, funktioniert sowas sehr gut. Und ich meine jetzt nicht, dass um Gottes Willen, ne, dass jedermanns Lebensentwurf sein muss. Überhaupt gar nicht. Meiner wäre es auch nicht. Ich will damit nur sagen, dass wir uns so gewöhnt haben an die Verfügbarkeit von allem, dass wir verlernt haben, worum es eigentlich geht. Und ja, dieses und in den Fokus stellen. Ich habe ja damals auch, als meine Kinder geboren waren, war für mich klar, ich werde sie so früh nicht in die Betreuung geben. Das war mehr ein Gefühl als Wissen. Es war einfach für mich total klar. Und gerade bei meiner Jüngsten war es ja so, dass es da schon total on vogue war. Und ich habe ja selber 3 Kitas gegründet, die ja Krippenplätze hatten. Und es war ganz klar, dass ich natürlich nach ein paar Monaten wieder zurück an meine Arbeitsstelle komme und dass mein Kind dort in die Krippe geht. Aber also für den Betrieb war das klar. Für mich aber nicht. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall mache ich nicht. Ich nehme 3 Jahre Elternzeit und, und. Wir sind dann, weil Eltern, Geldstreckung und so, da kennen sich ja auch viele mit aus. Irgendwann wird es halt wirklich knapp, wenn man auf dieses zweite Gehalt angewiesen ist, was dann auch Miete und so beinhaltet. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir, ich bin zum Beispiel eine ganze Zeit lang, und ich schäme mich nicht, das zu sagen, morgens um 4 Uhr putzen gegangen. Und ich war dann wieder zu Hause. Und dann ist mein Mann zur Arbeit gefahren, weil es ging um einen Betrag, das waren ein paar hundert Euro, die definitiv noch mit auf ein Konto gehen mussten, damit wir sicher fixe Kosten bezahlen können. Und dann haben wir uns abgewechselt. Also, und ich bin dahin und hatte mich vorgestellt, auch für diese Stelle. Und der Arzt, es war in der Arztpraxis in der Großen, er guckte mich so an, dachte so, Sie möchten jetzt, und ich so, ja, ich würde gerne die Putzstelle haben. Ich habe gesagt, ich kann das auch gut. Kann das wirklich gut und habe die bekommen und das war eine gute Zeit. Ich habe gute Leute da kennengelernt und habe mich wirklich nicht geschämt, putzen zu gehen, damit ich das aufwerte. Ja, aber
das meine ich eben, das hat auch mit Schämen überhaupt nichts zu tun. Schau mal, wir alle kommen sehr gern in Umgebungen, die geputzt sind. Irgendjemand muss es halt machen.
Und ich habe so eine Achtung vor Menschen, die...
Ja,
unser Leben verschönern. Ich bin so, so, so glücklich, wenn ich Menschen sehe, die für uns Dinge tun, damit wir es schön haben.
Ja, du, und man lernt auch ein bisschen was dabei, gell? Haben wir, glaube ich, in einem unserer ersten Podcasts haben wir drüber gesprochen, wo ich sage, ich habe jahrelang auch Hotelzimmer geputzt.
Ja, ich auch.
Und ja, das wird, also man wird ein bisschen anspruchsvoller, wenn man mal geputzt hat.
Definitiv, man guckt auch an anderen Stellen. Oh, ich habe in dem Kaff in Bayern, nur mal ganz kurze Anekdote, habe ich dann irgendwann auch mal die Klobürste aus der Halterung geholt.
Nein, tu das nicht.
Ich habe ein Foto gemacht. Ich werde denen das auch schicken, weil ich denen sagen möchte, achtet bitte darauf. Ja, man guckt auf andere Dinge.
Ja, aber genau das meine ich. Es ist, also, ob das jetzt um Lebensmittel retten geht, es geht natürlich, du hast es ja auch gesagt, es geht ja nicht darum, dass die ganze Welt jetzt Lebensmittel rettet. Es ist die Haltung, die dahinter steht. Wir reden die ganze Zeit von Haltung. Wir lesen Bücher über Haltung. Wir halten Seminare über Haltungen.
Und wie viel da weggeschmissen wird.
Ja, und ich meine, weißt du, wir reden auch über Weltfrieden und kriegen unseren inneren Frieden nicht gebacken. Wie soll denn das funktionieren? Wenn ich mit mir ständig im Krieg bin, wenn ich mich selber immer niedermach, beschimpf, keine Ahnung was, setze ich mich abends hin, guck Nachrichten und denke mir, boah, die mit dem Krieg, wo ich sage, der Krieg findet doch in dir statt. Wenn ich den Frieden in mir habe, dann geht's drum, den Frieden in meiner Familie irgendwie zu halten. Und es ist natürlich immer viel leichter, alles schön nach außen zu delegieren. Und boah, die Welt ist so schlecht. Wer ist denn die Welt? Das ist nicht irgendwas Abstraktes da draußen. Das ist jeder einzelne Mensch. Wir alle sind für uns verantwortlich und dann für den kleinen Kreis um uns rum und je nach Reichweite halt für größere Kreise. Wir mit unserem Podcast, mit unserer unendlichen Reichweite, haben natürlich nochmal eine ganz andere Verantwortung. Ist mir schon klar, deswegen sage ich ja auch ein Drittel von dem. Nur, dieses mit Lebensmittel retten, da geht's ja A um Lebensmittel, werde ich ganz nervös, wenn dann auch noch Fleisch weggeworfen wird und so weiter, ja, wo ich mir denke, da ist auch noch eine, da ist auch noch jemand gestorben dafür, hatte nur keinen Namen. Aber gut, das wäre der andere, das wäre der Vegan-Podcast. Es geht aber auch um Dinge. Wie viel braucht man wirklich? Muss man wirklich 150 T-Shirts haben? Muss man wirklich 30 Taschen haben? Muss man wirklich keine Ahnung, was alles wie oft haben? Und das alles kostet Geld. Es wird rumgejammert, kein Geld, alles so teuer. Wo ich mir denke, ich habe jetzt mal meinen Amazon-Versuch gemacht. Und die haben mir vorgenommen, 3 Monate lang nichts bei Amazon zu kaufen. Und überhaupt, ich wollte mal 3 Monate lang gar nichts kaufen. So nichts außer Lebensmittel halt. So Dinge, weil die Welt, wir haben ja auch 1000 Sachen. Es ist mir nicht ganz gelungen, aber ziemlich gut, fast gelungen. Und es ist gar nicht so schwer. Und ich glaube manchmal, wenn wir, Achtung, schwieriges Wort, wenn wir ein bisschen bescheidener wären, um nicht zu sagen, einen Hauch mehr Demut vor der Welt hätten, wäre es, glaube ich, manchmal auch ein bisschen leichter. Und dann hätten wir auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Achtung vor Kindern. Und zwar nicht Achtung vor, was braucht das Kind alles an Materiellem, wie viele Kinderwägen braucht die Welt. In Bayern darf man Kinderwägen sagen. Wie viel Zeit brauche ich für mich? Ich glaube ja, dieses Thema von wegen Me-Time und Selbstversorgung, ich habe das im Frieda-Buch schon geschrieben. Ich glaube, dass wir nicht darunter leiden, dass wir zu wenig Me-Time haben. Ich glaube, steile These von mir, wir, die Welt, wir selber in Familien, in Freundschaften, in wo auch immer, leidet eher darunter, dass wir zu wenig You-Time haben. Dass wir uns einfach zu wenig um andere kümmern und uns manchmal einen Hauch zu sehr um uns selbst, nicht kümmern, sondern um uns selbst drehen. Ja.
Und das, ich finde, das ist ja, das hat jeder schon mal erlebt, der vielleicht eine temporäre Sorge um ein Kind hatte oder um einen nahen Angehörigen oder so, wie relativ dann alles andere wird. Also wie schnell die Dinge, die einem sonst so wichtig erscheinen, an Wichtigkeit abnehmen. Und das finde ich auch immer einen sehr, sehr guten Indikator, mal wieder runterzukommen. Also wenn ich zum Beispiel bei meinem Bruder war, dann bekomme ich einfach nochmal andere Dinge mit, um die es so geht. Oder Menschen, die mit Kindern arbeiten, die krank sind oder wirklich in Berufen auch ehrenamtlich anderen helfen. Ich glaube, da könnten wir auch zum Beispiel, auch wenn es darum geht, ein klein wenig mehr machen und investieren. Und ich glaube auch, dass das für jeden möglich wäre. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen so weit weg wirklich sind, was du gerade auch sagtest, dem anderen auch ein Stück weit zu dienen.
Ja, und so weit weg vom Leben. Ich denke gerade, weil du gerade gesagt hast, kranke Kinder. Ich kenne jemanden, da wurde das Baby hat einen Herzfehler und es wurde als Baby und als Kleinkind schon mehrfach so richtig offenes Herz, am offenen Herz operiert. Also ich habe ja keine Ahnung, wie man das überleben kann. Also ich bin ja der Mensch, ich muss mich beim Tierarzt schon hinsetzen, wenn mein Hund eine Spritze kriegt. Da ist meine Belastungsgrenze unterirdisch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, aber gut, die haben ja keine Wahl, die Eltern, ja? Also das Kind muss operiert werden, wenn es irgendwie überleben will. Und das auszuhalten, dass dein Kind so schwere Operationen überleben muss. Und ich kenne jemanden, der arbeitet oder hat auf einer Kinderonkologiestation gearbeitet. Weißt du, da kannst du auch, ich glaube, manchmal wäre es ganz klug, wenn wir uns solche Bilder mal holen würden. Und zwar nicht, um uns selber niederzumachen, sondern einfach, um den Wert, den eigentlichen Wert eines Lebens mal wieder anzuschauen und um Zeit für Kinder zu haben. Und daran mache ich gerade fest, dass Kinder nicht so wichtig sind, wie oft erzählt wird, dass sie sind. Weil wenn mir was wirklich wichtig ist, nehme ich mir die Zeit dafür. Wir alle haben 24 Stunden, wenn mir einer erzählt, ich habe keine Zeit, das ist die größte Lüge überhaupt.
Bei mir kommen gerade wieder ganz viele Anrufe rein, obwohl ich ja gar nicht betreue. Und von Menschen, in diesem Jahr ist es auch echt viel, habe ich gemerkt. Also letztes Jahr war es viel weniger. Woran das liegt, müsste ich mal eruieren.
Das ist übrigens sehr spannend, weil ich kriege gerade mit, dass die Tagespflegen ganz viele, dass die aufhören, weil sie es nicht mehr finanzieren können. Und ich bin ja jetzt mitten in Bayern, in der Nähe von München. Und in München, ich meine, das Pflaster schlechthin für wirklich auch sehr teure Kitas und Krippen vor allem. Da machen die ersten Einrichtungen zu. Also bei Social Media wird geworben. Ja. Also das heißt, wir haben das Thema, wir haben keinen Krippenplatz, lass gut sein. Das hat sich jetzt, glaube ich, ist wirklich durch.
Auf jeden Fall bekomme ich Anrufe und telefoniere ja dann auch mit den Müttern, weil mir das einfach ein Anliegen ist, da auch Zeit zu investieren. Und letzte Woche war ich wirklich, wirklich geschockt. Von einer, da ist das Baby, ist das Kind, ich glaube, es wird dann 5 Monate alt. Ist es überhaupt schon geboren? Wenn es im August 5 Monate alt wird, nee, dann wird das ja jetzt erst geboren, ne?
Ja.
Also selbst das war gar nicht klar, ist Kind schon da oder nicht, weil es so gar nicht um das Kind ging, sondern um die Verfügbarkeit. Und gleichzeitig aber auch, weil ich habe dann gesagt, wie sind sie denn dann auf mich gekommen? So, ne? Ich meine, ich inseriere ja nicht, ich werde auch nicht vom Jugendamt empfohlen, weil ich ja gar nicht betreue. Und dann sagt sie, ja, sie hätte schon von einigen gehört, dass, also das ist jetzt, das hört sich vielleicht krass an, aber auch nett, wenn man weiß, mein Kind war bei Claudia Stolz, weißt du, was ich meine? Mhm. Wo es aber gar nicht um meine Inhalte ging, sondern darum, ja, man hat die und die Kinderwagenmarke, man fährt das und das. Ich habe das habe ich noch nicht erlebt, aber das fand ich total krass. Ich habe die dann auch nachher gefragt, worum geht es Ihnen denn eigentlich?
Wir sind Das ist praktisch schick. Man hat den Kinderwagenmarke, man hat dann noch so eine schöne Federwiege und dann und man hatte sein Kind bei Claudia Stolz.
Okay. So. Also, ne, das scheint sich irgendwie.
Das ist praktisch, du bist wie so Gucci, so die Gucci-Tasche.
Ich nenne mich Gucci.
Claudia Gucci-Stolz.
Ich habe ihr dann aber gesagt, dass also ich habe ja ein Konzept und da steht ja was hinter. Und ich habe gesagt, ich brauche ganz intensive Zusammenarbeit mit den Eltern. Und dass ich ja hier ein Einzelunternehmen bin und dass es natürlich auch sein kann. Ich kann nicht sagen, dass ich mir nie den Arm breche oder so. Ist zwar Gott sei Dank in meiner ganzen Betreuungszeit noch nie passiert, aber ich bin ja nicht hellsichtig, also nach vorne hin, um zu sagen, was passiert und was nicht. Also das gefiel ihr schon nicht so gut, dass die Verlässlichkeit nicht total garantiert ist. Also ich habe sehr schnell gemerkt, wir matchen gar nicht. Die hat gehört, ach so, das macht man ja, dann rufe ich die mal an. Aber da geht es so gar nicht ums Kind, so gar nicht. Ich habe dann gesagt, ja, aber lernen Sie sich doch erst mal kennen. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das Kind schon da war oder nicht. Und fühlen Sie da mal rein. Und das ist eben auch wichtig, dass das Kind Sie erstmal als primäre Bezugsperson kennenlernt und akzeptiert, weil das gibt ein internes Muster.
Also aber schau mal, das sind wir auch beim Thema. Und das würde ich mir mal wünschen. Gibt es eigentlich irgendein Buch drüber, in dem drinsteht, wie wahnsinnig wichtig Eltern sind?
Demnächst.
Ah! Du sollst nicht verraten. Schneid es raus.
Nein, schneide ich nicht raus, weil okay, aber das heißt ja nichts. Ich meine, das ist ja das zentrale Thema, wie wichtig Eltern sind.
Das ist die Frage, ob das zentrale Thema ist. Ich glaube ja nicht.
Wobei, niemanden, klar, an dieser Stelle einmal betont, uns ist ganz bewusst, dass es auch Kinder gibt, die nicht von leiblichen Eltern betreut werden, aber Eltern sind da inkludiert. Alle Menschen, die sich primär um dieses Kind kümmern. Die sind dann damit angesprochen.
Logisch.
Für manche
wir können nicht. Ja dann ausschalten, falscher Podcast. Also ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der den primären Bezugspersonen, Bindungspersonen, würde ich jetzt noch lieber sagen.
Ja, die werden ausgeschaltet.
Ja, und das ist genau der Punkt. Es wird überall erzählt, ne, eigentlich ist es egal. Das Kind, die können sich keine Ahnung an wie viele Menschen binden. Und das stimmt doch so überhaupt nicht. Es ist doch einfach eine Lüge, zu sagen, dass es völlig egal ist. Ich sehe es jetzt gerade bei diesem Wanderpokal-Baby. Das ist furchtbar. Das ist ganz schlimm, das mit anzuschauen. Und ja, das Kind lacht. Aber wenn man so ein bisschen Feinzeichen lesen kann, sieht man, nein, das ist nicht ein fröhliches, entspanntes, ich finde die Welt schön, Lachen. Also ich weiß ja nicht, ab wann Kinder maskieren können, aber dieses Kind maskiert schon.
Na, es maskiert ja nicht bewusst, sondern es von ihrer inneren Repräsentanz wird ja verlangt, dieses Gesicht aufzusetzen, weil eben ein anderes ja nicht bedient wurde. Das andere Gesicht wurde, und das ist ja das, sicher gebundene Kinder sind ja die, die in der Gesellschaft eher auffallen. Will man ja nicht. Also ein unsicher vermeidendes Kind.
Das glaube ich aber auch nicht. Ich glaube immer noch, dass ein sicher gebundenes Kind sehr wohl auch dazugehören will, sehr wohl auch kooperiert. Und jetzt sind wir wieder bei der Führung.
Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es das nicht will. Um das mal kurz darzustellen.
Ja, aber Das stimmt. Ich stelle mir nur gerade vor, ein sicher gebundenes Kind mit Eltern, die klar sind, die dem Kind auch, Paula, nein, mein kleiner Hund kommt gerade. Wir waren aber schon kurz draußen, also da ist alles in trockenen Tüchern. Die einem Kind einfach auch die Sicherheit geben, die Sicherheit in sich erstmal haben. Wir haben doch ganz viele Eltern, die sind durch keine was auch immer so wahnsinnig unsicher im Umgang mit ihren eigenen Kindern. Und sie werden nicht sicherer, wenn sie noch eine halbe Stunde länger bei Instagram rumhüpfen und sich hier was und da was und dann kann man das noch machen und man kann das noch machen. Sie haben Eltern, viele Eltern, nicht alle, haben einfach völlig verlernt, auf ihr eigenes Gefühl zu hören. Und ich glaube sogar, dass sie manchmal fehlt ihnen wirklich das Gefühl für Kinder, weil ihnen das Gefühl für sich selbst fehlt.
Absolut. Das Kind ist ja der Spiegel dessen, was ich in mir sehe.
Ja.
Also wenn ich ein Kind angucke, und jetzt müssen wir gucken, fühle ich ja das, was ich fühle. Und,
genau, und jetzt gucken wir mal, wenn die jetzigen Eltern, was haben die denn als Kinder erlebt? Sind wir vielleicht schon in diesem Kreislauf drin? Mm-hmm. Also ein ganz, ganz großes Thema. Und wie gesagt, ich bin jetzt da drauf gekommen, weil ich diesen Wanderpokal sehe, wo ich mir denke, seid ihr eigentlich alle wahnsinnig? Ich sage nur, weil Kindheit bleibt. Da brauche ich gar nicht jetzt in 20 Jahren schauen, wie es diesem Kind oder diesem jungen erwachsenen Menschen dann in 20 Jahren gehen wird. Das sehe ich in 5-6 Jahren schon, spätestens mit 8-9 Jahren, wenn es so anfängt und kippelt ein bisschen. Richtig, von der Autonomiephase, das lassen wir mal ganz weg, da ist sowieso Alarm. Aber so 8-9 Jahre. Dieses Kind wird zusammenbrechen und dann geht's wieder drum, da müssen wir wieder Kinder reparieren, gell? Dann kommt da wieder Winter, kommen die Winterhoffs wieder ins Spiel.
Also dieses 8-9 Jahre würde ich tatsächlich auch unterschreiben, weil wenn das Kind jetzt schon ein Wanderpokal ist, dann wird auch die Autonomiephase wahrscheinlich nicht nach außen hin so ausgeprägt.
Genau.
Weil also auch zur Autonomieentwicklung gehört einfach auch Sicherheit, Halt, genau. Ein Gegenüber dazu. Und wenn ich das nicht habe, genau auch wie Pubertät, also auch, also mir sagen auch oder haben immer alle gesagt, was für liebe Kinder ich habe, die mal so toll und super. Und aber bis sie zu Hause die Haustür überschritten haben, dann hat sich das geändert. Also Kinder zeigen, und das ist ja auch das, was eine sichere Bindung ausmacht, das, was sie fühlen bei Personen, wo sie vertrauen. Und auch eine Autonomiephase, außer natürlich, es geht vorher schon in eine Richtung, dass das Kind sich ausdrückt mit einer Autonomiephase, die braucht Sicherheit. Und da, wo ein Kind eben diese Sicherheit nicht hat, wird es die wahrscheinlich auch nicht gesund, in Anführungsstrichen, zeigen.
Ja gut, aber was haben wir denn dann? Außer, wir haben dann Kinder, alle sagen, so ein wohlerzogenes Kind.
Ja, oder aber wir haben Kinder, die innerlich so eine Diskrepanz spüren und das nach außen agieren müssen, die dann beißen, hauen oder sich komplett zurückziehen. Und dann kommen die ja schon in so einen Strudel rein. Wenn ein anderes zweijähriges Kind permanent blutig beißt, dann gehen selten Leute dahin und sagen, oh mein Gott, ich sehe deine Not, ich helfe dir jetzt. Sondern meistens wird dieses Kind dann zum Problem. Natürlich von Eltern, von Erziehern, von keine Ahnung. Dann kommt dann irgendwie, kriegt das Kind ein Etikett auf und damit ist das ja schon vorbestimmt. Mädchen werden gerne, können auch also in die und die Richtung gehen, aber ich habe sehr viel beobachtet, dass die gerne erstmal die ruhigeren sind und sich das dann später zeigt, vielleicht auch in selbstverletzendem Verhalten oder Ähnlichem. Aber um nochmal ganz kurz den Schlenker zurück zur Bindung zu machen. Ein gut gebundenes Kind zeigt einfach deutlich, was es nicht möchte. Und für mich ist das eine sehr gesunde Sache, weil jeder möchte das ja. Wenn ein Kind später in die Schule geht, dann machen wir Präventionskurse. Mein Körper gehört mir. Halt, stopp. Du überschreitest meine Grenzen nicht. Das sollen Kinder dann lernen. Wenn sie aber klein sind, wird auf ihre Äußerungen nicht reagiert, nicht in dem Maße, wie sie es bräuchten. Und das hat ja mit Verwöhnen nichts zu tun, wenn ein Kind, man weiß ja auch genau, wie lange ein Kind wirklich warten kann, das sind ja Sekunden, wenn sie klein sind, wo halt ein Erwachsener auftauchen muss, der dem Kind das Gefühl gibt, ihn mit zu regulieren, also dass ich das Gefühl wieder runterfahren kann.
Ja,
ich mache das einmal zu Ende
natürlich.
Dann erfährt das Kind das nicht, wird es ja ein gewisses Verhalten entwickeln. Wenn ich jetzt ein Kind habe, was sicher gebunden ist und ganz deutlich zeigt, ich möchte nicht, dass meine Mama geht oder mein Papa oder wer auch immer, wenn es noch nicht so gut angekommen ist, dort vielleicht in der Einrichtung oder irgendwo, dann wird das ja auch immer noch von vielen zu einem Problem stilisiert. Ich höre auch immer noch, sehr häufig, die haben eine zu enge Bindung. Das ist etwas, was ich nicht selten höre. Und dahingegen ist ein
Die haben alle Winterhofbücher gelesen.
Das ist eher, und die Kinder, die dann meinetwegen ein unsicher vermeidendes Verhalten zeigen, dass die zwar ganz genau merken, die Mama geht jetzt, aber ich mache nichts. Die haben ja einen unfassbaren Stress in sich, agieren den aber nicht aus, bleiben da sitzen und tun nichts, dann kommt die Mutter wieder und dann passiert auch nichts bei dem Kind. Das registriert, Mutter ist wieder da, kommt aber irgendwie alleine klar mit seinem Leben. Und das sind aber die in der Eingewöhnung leichter laufen.
Ja, kann ich nur zustimmen. Ich gehe aber, würde gerne noch einen Schritt weiter gehen. Wir reden unbedingt immer, diese ganzen Programme, mein Körper gehört mir, das sind wir immer nur auf der körperlichen Ebene. Das geht mir, also mir geht es wirklich an die Substanz, wo ich mir denke, unser Problem sind doch gar nicht nur körperliche Übergriffe, die auch unser viel, viel größeres Thema, das wir doch haben, sind ja Seelenprügel.
Ja, aber wäre es eben, da gibt es auch ein Buch zu, ich glaube 2019 hat das eine ganz kluge Frau geschrieben, empfiehlt sich zu lesen.
Ja, nur finde ich auch.
Ich finde, man muss auch mal ein bisschen supporten, oder?
Man muss auch mal supporten, ja. Also wie gesagt, es ist nicht umsonst eines meiner größten Themen. Und ich arbeite ja viel, viel mit Erwachsenen, auch diese ganzen Traumageschichten. Ja, da geht's auch oft um körperliche Übergriffe, die Menschen erlebt haben. Zu 98% geht's aber um psychische Gewalt. Und wenn ein Kind rumgereicht wird wie ein Wanderpokal, ist das psychische Gewalt. Punkt. Wenn Absolut. Ein Kind in eine Krippe gestellt wird, und ich hatte neulich erst, das war ganz schwierige Fortbildung für mich, wo auch wieder die Frage kam, ja, was sollen wir denn machen, wenn die Kinder praktisch nicht da bleiben wollen, aber die Eltern sagen, das Kind muss jetzt da bleiben. Wir müssen die Kinder den Eltern aus den Armen, O-Ton, reißen. Sorry, wir haben Gewalt in der Reinstform.
Ja, ganz und, genau.
Und das wird immer noch relativiert, das wird immer noch, ja, was muss halt sein, ja, aber die Eltern müssen arbeiten gehen. Psychische Gewalt wird nicht ernst genug genommen. Wenn ich sagen würde, okay, wenn die Eltern von Ihnen verlangen, dass Sie das Kind ohrfeigen, dass Sie das Kind prügeln, würden Sie es dann auch tun? Ja, nein, natürlich nicht. Und ich sage, so, aber wir machen nichts anderes. Wir prügeln Ihre Seelen.
Die Kinder verstehen doch nicht, worum es geht, weil das kleine Kind, was da von der Mutter weggerissen wird, versteht ja den Grund, den die Erwachsenen haben, nicht. Ob das jetzt von der Mutter weggerissen wird in eine schöne Einrichtung, wo alles für das Wohl des Kindes im Äußeren geachtet wurde, oder ob es zu irgendwas Schlimmem geht. Also ich meine, das im Verständnis des Kindes wird es gleich dem Säbelzahntiger übergeben. Und naja, es versteht ja nicht, dass das so nicht sein kann. Wenn wir natürlich schon, obwohl, wenn wir wirklich eine tragfähige Beziehung aufgebaut haben in der Eingewöhnung, passiert das eigentlich selten, dass man Kinder so von Eltern losreißen muss.
Also so es geht, ja, ja, es geht mir auch jetzt überhaupt nicht darum, dass ein Kind dass es überhaupt einfach das, was passiert, dieser ganz spezielle Fall war das eben. Und diesen ganz speziellen Fall, den habe ich aber relativ oft. Und den habe ich aber mit Fachkräften relativ oft, wo wir vorher schon geguckt haben, was macht Stress im Gehirn, was bedeutet Empathie, wie zeigt sich Empathie auch im Gehirn. Und da geht's ja einfach, es ist doch dem Gehirn völlig egal, welche Form von Stress es hat. Es ist egal, ob ein Kind körperlich geprügelt wird oder Seelenprügel bekommt. Es ist wurscht. Die Auswirkungen sind identisch. Die ganzen kleinen Mikroinflammationen identisch. Es ist nur immer noch viel, viel dramatischer, wenn du einfach zeigen kannst, da wurde ein Kind so geprügelt, dass es blaue Flecken hat. Es wurde mit dem Bügeleisen verbrannt. Die ganzen Geschichten, die Deutschland misshandelt seine Kinder, so heißt das Buch. die in diesem Buch zum Beispiel stehen. Wir müssen doch nur, weißt du, die ganze Welt regt sich gerade auf. Wir haben überall Menschen, die Kinder misshandeln. Und zwar, das sind nicht Ausnahmen.
Die über das, was das Kind zeigt und was das Nervensystem des Kindes gerade braucht, drüber hinweggehen.
Trampeln.
Mhm. Und ja, es ist hochdramatisch.
Also ich sehe nur einfach so viele ganz, ganz junge Kinder und auch ältere Kinder, die sind nicht wichtig. Aber es erzählt die ganze Welt, dass Kinder das Wichtigste sind, was wir haben. Ich erkenn's nur einfach nicht. Vielleicht sehe auch ich es einfach nicht. Vielleicht bin ich auf dem Auge blind, das kann auch sein.
In dem Moment, wenn ich direkt in der Bubble bin oder wenn ich selber ein Kind habe, das ich begleite und halt mitbekomme, wie es um einen herum so läuft, was mich halt wirklich, ja, jedes Mal aufs Neue einfach auch erschreckt, ist, wie schnell wie schnell die Priorität sich verschiebt. Ein Kind im ersten Lebensjahr wird ja von den Eltern wirklich sehr in den Fokus gesetzt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man dieses eine Jahr unbedingt nutzen will. Unbedingt für alles nutzen will. Weil nach dem Jahr ist es ja vorbei. Nach dem Jahr geht das Kind ja in die Einrichtung. Ich habe ein Jahr legal Zeit, mich um mein Kind zu kümmern. Da wird alles reingepresst. Das ist ja der totale Stress, was man da an Aktivitäten hat. Wenn ich mir den Markt angucke, was alles angeboten wird, angefangen von den üblichen Babykursen, die es immer schon gab, PKIP und Co., über Sportprogramme, über Baby-Wellness, Spa, unfassbar, was es alles gibt für dieses erste Lebensjahr.
Ja, vor allem im ersten Jahr, wenn man sich mal überlegt, was braucht denn ein Kind wirklich?
Ja, das, also braucht da dreht's nicht, das brauchen ja auch nicht die Kinder, das brauchen ja die Eltern.
Ja, aber
und
das meine
geht ja
ich
im
doch.
Zweiten Lebensjahr weiter. Wenn die Kinder von der Kita abgeholt werden, wirklich ausgelutscht sind, weil sie den ganzen Tag kooperiert haben, weil sie den ganzen Tag gucken mussten, dass sie von XY nicht doch eine Bobbycar-Attacke in die Ferse kriegen. Wenn sie den ganzen Tag gestört wurden im Spiel, weil sie nichts zu Ende machen konnten, weil einfach so viele Kinder da sind. Und auch das wäre mein interessantes Thema, dass Kinder eigentlich, wenn sie lernen müssen, ja in etwas versunken sein müssen. Und das geht ja gar nicht. Wenn ständig permanent jemand stört, kann ich ja gar nicht versunken sein. Versuch mal ein Buch zu lesen, wo dir immer jemand die Seite umschlägt.
Da würde ich gerne was dazu sagen. Ich muss dich unterbrechen, weil sonst presst es mir aus jeder Pore jetzt. Wenn ich nämlich in ganz jungen Jahren, Achtung, wenn es sich immer wiederholt, dass ich unterbrochen werde bei dem, was ich tue, brauche ich mich 3 Jahre später nicht darüber beschweren, dass ich meinen Fokus nicht halten kann, weil ich habe gelernt, unterbrochen zu werden.
Ja, und ständig darauf zu achten, nicht unterbrochen zu werden.
Ja,
mein Nervensystem ist ja darauf eingestellt.
Das ist genau das Thema, aber wir haben dann genau das Thema, das meine ich eben. Wen interessiert es denn wirklich, wirklich, was Kinder in welchem Alter ungefähr brauchen? Die ganze Maschinerie, es dreht sich um die Eltern. Es dreht sich darum, dass wir uns noch zu Tod... Oh, nee, das kann ich nicht sagen. Nee, ich sag's nicht.
Okay, lass es.
Oh, Wahnsinn, aber das wäre so wichtig, aber ich sag's nicht. Nee, sag du.
Du kannst es auch sagen,
nein.
Ich entscheide, ob wir es rausschneiden.
Nein,
okay. Sag's nicht. Gut, aber um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, dann werden diese Kinder abgeholt nachmittags aus der Kita, sind völlig am Ende, weil sie Dinge leisten mussten, die sie eigentlich noch gar nicht leisten können. Ein einjähriges, anderthalbjähriges Kind, auch ein zweijähriges Kind, wenn es in der Autonomiephase ist, kann nicht ein Teil von vielen sein. Mit allem dem, was man dann können muss, wie warten, wie Rücksichtnahme, wie Einfühlungsvermögen. Das können Kinder schlichtweg da noch nicht. Das ist noch nicht online. Genau wie ich jetzt hier zum Beispiel völlig offline bin. Ich habe einfach kein Internet. Also ich habe Internet, aber ich habe kein WLAN. Und ich muss mich dann immer irgendwie mit dem Hotspot irgendwo verbinden. Genauso ist das abgetrennt. Das können wir noch gar nicht machen. Aber was passiert dann? Am Nachmittag werden die Kinder zu weiteren Aktivitäten geschleppt. Weil wenn du nach einer Krabbelgruppe guckst für Kinder, die älter als ein Jahr sind, musst du in den Nachmittagsbereich gehen. Sonst findest du kaum mehr Angebote, weil die Kinder ja nicht da sind.
Es machen doch Eltern, das machen Eltern beruhigen ihr Gewissen.
Ja, sie brauchen den Austausch ja auch mit anderen Eltern. Man darf ja nicht vergessen, sie sind ja trotzdem in dieser Phase. Also eine Mutter, nur weil sie entscheidet, dass sie mit 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Monaten wieder Vollzeit zurück in den Job geht. Das heißt ja nicht, dass die Prozesse, die in ihr laufen, biologisch, dass die nicht trotzdem laufen. Die laufen ja trotzdem. Du kannst ja am Gehirn einer Mutter, wie die ein Kind unter 2 Jahren oder bis dahin hat, da kannst du bildgebend sehen, wer von den Frauen ist eine Mutter mit einem kleinen Kind und wer nicht. Das heißt, da passieren ja Dinge, die müssen dem ja eigentlich auch gerecht werden. Das heißt, die schmeißen ihr Kind dann irgendwie ins Lastenrad am Nachmittag und radeln dann zu irgendwelchen Aktivitäten, wo das Kind wieder eins von vielen
ist. Gut, du bist
ist.
Aber jetzt in einem ganz bestimmten Sinusmilieu, würde ich jetzt mal sagen.
Ja,
wir haben ja auch noch Eltern, die nicht ein Lastenrad haben und die schlicht und ergreifend ums Überleben kämpfen, weil sie nicht wissen, wie sie die Miete zahlen sollen
bei
oder was auch immer.
Bei denen beobachte ich es aber weniger, dass die von einer Aktivität zur nächsten huschen. Ich habe ganz viele Eltern auch in der Beratung, wo ich sage, wir gucken gemeinsam, wo wir eine gute Betreuungsstelle für dein Kind finden, weil diese Eltern, wenn das Kind 1 Jahr alt ist, Vollzeit in den Job müssen oder alleinerziehende Mütter etc. pp. Und es geht gar nicht anders, weil die ums nackte Überleben kämpfen. So. Und diesen Eltern, nichts würde mir ferner liegen als einer Mutter, die alleinerziehend ist und die einfach wirklich aufs Geld angewiesen ist. Und jetzt haben wir ja auch, Achtung, wir haben eine neue Gesetzesänderung. Das heißt, Frauen, ich sag jetzt Frauen, weil meistens Mütter mit ganz kleinen Kindern alleinerziehend sind, aber nehmen wir auch gerne Väter oder wen auch immer damit rein, die in der Schwangerschaft irgendwie Bürgergeld beziehen oder ihre Wohnung vom Staat bezahlt wird, hin und her. Jetzt haben wir eine Gesetzesänderung.
Grundsicherung, oder?
Ja, genau, Grundsicherung, das ändert sich jetzt nochmal. Das beinhaltet aber, dass diese Mütter mit 1 Jahr das Kind Vollzeit in die Betreuung geben müssen, sonst wären ihre Bezüge gekürzt. Das finde ich zum Beispiel etwas, was ich da könnte ich mich so drüber aufregen. Weißt du, wenn ich alleinerziehend bin, ich habe mich meinetwegen von meinem Partner getrennt, da sind die ganzen Umstände, ich komme noch gar nicht richtig auf die Füße und jetzt muss ich mein Kind, ich habe gar nicht die Wahl. Es geht nicht. Meine Bezüge werden gestrichen, wenn ich mein Kind nicht Vollzeit in die Betreuung gebe. Und dann diese Mütter, aber die begleite ich ja auch. Und denen sage ich immer, schau mal, dein Kind ist dort in der Betreuung. Und glaub mir, ich habe keine wissenschaftliche Studie darüber gemacht. Das sagt mir einfach meine Erfahrung. Wirklich meine Erfahrung auch von mir selber als Betroffene. So, das ist jetzt keine wissenschaftliche Geschichte, aber die Erfahrung. Es kommt sehr darauf an, was ist die Motivation dahinter, dass mein Kind in die Betreuung geht. Und wenn ich ein Kind habe, was ich in die Betreuung gebe, mit den Worten, ich weiß, das ist vielleicht für dich jetzt nicht das, was du gerade möchtest, aber es geht nicht anders. Und die Mama ist so schnell wieder zurück, wie ich irgendwie kann. Und dann wiederkommt und den Fokus auf ihrem Kind hat. Das ist eine ganz andere Message an das Kind. Und ich bin, das ist eine These von mir, ich bin mir sicher, dass das beim Kind ankommt. Es kommt beim Kind an, welche Motivation dahinter ist. Deswegen würde ich auch niemals sagen, dass jemand, der wirklich, wirklich, wirklich auf Betreuung angewiesen ist, und ich kann da keine Skala geben, ab wann, das ist eine persönliche Empfindung, das ist eine andere Message ans Kind. Und ich erlebe diese Eltern auch als in Teilen sehr viel zugewandter, wenn sie in der Zeit mit ihrem Kind.
Ich denke mal, dass die auch zugewandter sind, weil es ist, wie du sagst, es ist eine andere Motivation. Ich glaube nicht, dass das Kind die Motivation verstehen kann, aber das Kind geht
das
natürlich
Gefühl, aber dahinter,
mit dem Gefühl ganz
welche
genau.
Wichtigkeit
das, so ist es. Das, genau ja. Das ist der Punkt. Mhm. Das Kind geht ja mit dem Gefühl dahinter in Resonanz und ist dann genau eben wichtig oder nicht wichtig.
Genau.
Ich glaube ja auch, dass kleine Kinder, also ganz bewusst sage ich jetzt kleine Kinder, auch junge Kinder, also junge Kinder natürlich, die brauchen sowas wie einen Sinn. Die wollen wichtig sein. Sie wollen in Anführungszeichen gebraucht werden.
Ja.
Und wenn ich Kinder immer nur so pädagogisch beschäftige, sage ich jetzt mal, mit irgendwelchen Dingen, die ich mir einfallen lasse, die aber nicht wirklich, wo ich, also das, wo ich einem Kind im Prinzip das, also ich muss praktisch schon dem Kind was schmackhaft machen, von wegen interessier dich doch mal dafür, da liegt doch der Fehler schon. Wenn die Umgebung nicht so gestaltet ist, dass das Kind von Haus aus
ja
seine angeborene
ja
Neugier, Explorationsverhalten ausleben kann, das aber nur ja an, praktisch angeht, wenn vorher die Bindung entsprechend ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo jetzt jemand sein Kind in die Betreuung geben muss, weil ein Überleben sonst nicht möglich ist, was ich übrigens auch wahnsinnig übergriffig finde, die Möglichkeit, jetzt noch mehr einzuschränken.
Ich finde das furchtbar. Also,
ich finde das grausam. Es ist grausam.
Wo ist der Aufschrei?
Ach, ja, aber schau mal, dieser nicht vorhandene Aufschrei bestätigt wieder meine These, dass ich wo ist denn die Lobby für Kinder?
Ja.
Wer schreit denn auf?
Oder auch die Lobby für alleinerziehende Mütter. Dass das,
ja, oder,
also,
ja.
Für alle, weil man sagt ja immer, oh Gott, die Armen, ihr müsst, weil das ist ja auch etwas, was wir sehr häufig hören, dass wir ja mit unseren Vorwürfen zur Kinderbetreuung immer ja die armen Alleinerziehenden außer Acht lassen. Und ich sage jetzt arme Alleinerziehende ironisch, weil ich finde, dass wir einen guten Blick auf die haben. Aber die werden von der Gesellschaft komplett rausgedrängt. Aber das wäre ein
neuer
Podcast.
Also sagen wir es mal so. Wir haben garantiert einen sehr guten Blick auf Menschen, die nicht wissen, wie sie überleben sollen, weil wir beide in dieser Situation schon waren. Du hast morgens um 4 geputzt.
Ja.
Ich habe mehrere Jobs neben einem Studium gemacht. Ich habe praktisch nebenbei studiert. Und wir wissen beide, wie es ist, warum auch immer, da gehen wir hier nicht ins Detail, wie es ist, wenn man nicht weiß, von welchem Geld die nächste Miete bezahlt werden soll.
Und man da noch ein Kind dann hat und überhaupt nichts mehr weiß. Und dieses Kind ist 10 Monate alt und ich weiß, ich werde dieses Kind jetzt Vollzeit abgeben müssen.
Ja.
Obwohl ich vielleicht selber in einer total desolaten Lage bin, weil ich mich gerade vom Partner getrennt habe, noch gar nicht meine Hormone richtig sortiert habe.
Ganz
und ich da jetzt gezwungen werde, weil ich sonst schlichtweg auf der Straße sitze.
Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, wir beide können uns das
so
sehr, sehr gut
Thema Kinder sind wichtig.
Reinversetzen in Situationen und in Leben, wo man wirklich keine Ahnung hat, von was man Lebensmittel kaufen soll, wie man irgendwie um die Runden kommen soll. Und vielleicht ist auch das der Punkt, wo ich so ungemütlich werde, wenn ich dann mitkrieg, von wegen, ach ja, mein Auto, mein Haus, mein Pferd, mein Kind. Wo es einfach auch, ich weiß nicht, natürlich macht sich nicht jeder Gedanken, bevor er ein Kind kriegt. Das ist mir schon klar. Also ich habe mir mit Sicherheit mehr Gedanken gemacht, ob wir uns wieder einen Hund adoptieren oder überhaupt über alle Hunde, wie sich so viele Menschen nicht Gedanken über Kinder machen. Also das waren ganz bewusste Entscheidungen und ich weiß auch, man kann sich nicht immer bewusst für oder auch gegen Kinder entscheiden. Es gibt ja auch noch die Entscheidung gegen Kinder.
Ja, das stimmt. Aber in dem Moment wäre es total toll, wenn dieser Hebel umgelegt werden würde, also wenn ich merke, ich habe ein Lebewesen unter meinem Herzen, wenn sich in dem Moment bei den Menschen der Hebel umlegen würde, auf Priorität, auf wirklich Priorität, aber nicht Priorität im Sinne von Konsum, sondern Priorität im Sinne von, ich möchte mein Bestes geben, um dich zu sehen. Um dich zu sehen. Und wie das dann ausschaut, das muss man ja sehen, wir haben auch alle unsere Biografie. Und das es geht hier nicht um irgendwas Perfektes, sondern es geht darum, ein Kind an eine andere Stelle zu heben. Und damit würde ich auch gerne zu meinem scheidenden Moment kommen. Aber sag mal.
Sag du hast es gerade. Nein, aber dieses, es geht nicht um was Perfektes. Ich glaube aber schon manchmal, dass es gerade in einem bestimmten Milieu durchaus um was Perfektes geht. Da ist nämlich die Angst, wenn ein Kind nicht in einer bei Claudia Vuitton Stolz oder was haben wir vorhin gesagt? Gucci. Claudia Gucci Stolz
Claudia
war.
Gucci.
Dass dann dem Kind irgendwas fehlt. Ich glaube, dass viele, viele Eltern glauben, es ist besser für ihr Kind, wenn es so durch eine ganz bestimmte Maschinerie läuft. Ich glaube, dass Eltern oft sich selber nicht mehr zutrauen, dass sie die Welt für Kinder sind.
Ja, das ist ein total schönes Schlusswort, Anke.
Dann nehme ich das als Schlusswort. Mein scheinender Moment. Mein scheinender Moment.
Dass die Eltern.
Ehrlich gesagt, ist mein scheinender Moment jetzt der, dass ich jetzt in den Wald gehe mit meinen 2 Hunden.
Ja, wunderbar. Und das fühlen die. Die wissen das. Die wissen, wie wichtig sie sind. Das fühlt man einfach und das gibt ein. Es gibt ja auch Fachbegriffe dazu. Dazu hat man geforscht, dass ein Arbeitsmodell in einem entsteht, wie ich erwarte, dass andere Menschen zu mir sind. Das kann ich nur lernen in dem Umgang mit meinen primären Bezugspersonen. Und mein scheinender Moment ist, dass wir gestern den Weltfrauentag hatten und ich jeden Tag gerne einen Weltkindertag hätte.
Oh, gefällt mir.
Sehr gut.
Gefällt mir gut. Shine on, liebe Claudia.
Shine on.